Herzlich willkommen bei Do It Your Way, dem Podcast Neustart ab 40. Du bist eine starke Frau oder Mann, hast noch Ziele, Visionen, Neugierde und willst noch mehr? Mehr Mut, Sein, Sinn oder Leichtigkeit? Lass dich ermutigen, inspirieren und anstoßen für deinen persönlichen Neustart. Denn ein erfülltes Leben in Erfolg, mit Sinn und Leichtigkeit kann man lernen oder einfach tun. Dagmar Thiel lädt dich ein. It's your way und deshalb do it your way.
Liebe Podcastler, was ist das Leben wert? Was ist es wert, sich nicht aufzugeben, weiterzukämpfen, eine Vision zu haben? Ich werde meinen Platz hier in der Welt haben. Egal, ob ich vielleicht nicht so gut gestartet bin, eine Krankheit hatte, einen Gendefekt, eine Behinderung. Wie können wir mit diesen Handicaps umgehen? Geben wir uns damit zufrieden? Packen wir uns in diese Schublade? Ach, es klappt ja doch nicht, weil? Oder nehmen wir alles Mögliche an Hilfe in die Hand, nehmen es, um weiterzukommen? Egal, ob wie in anderen Interviews manchmal wirklich Einbrüche kamen. So hatte ich auch noch mal einen erlebt, direkt am Anfang. Jetzt hier mit einem Klienten, der genau sich weiter rausgekrabbelt hat. Oder wie bei Bärbel, die dann feststellt plötzlich, starte nicht von der Pole Position. Und was mache ich damit? Diese Podcast-Folgen haben den Namen von ganz unten nach oben. Von dem Stigma, ach, krank, behindert, bis zur rechten Hand von Wallenstadt. Und diesen Lebensweg mit den ganzen Up und Tiefs und die wunderbaren Impulse, die sie bekommen hat und auch so weitergeben kann, hören wir in der nächsten Zeit. Viel Freude!
Nee, das war heute Morgen einfach so. Ich habe beim BNI nur eine E-Mail vorgelesen, die ich von einem Klienten gekriegt habe, den ich vor über 10 Jahren hatte.
Ja.
Der hat nur geschrieben, hallo Frau Thiel, ich heiße auch Thiel, aber mit Vornamen Henning. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern, aber ich wollte Ihnen immer schon mal Danke sagen für das, was Sie und ein Teil der Kollegen für mich getan haben und mich für das Geschenk bedanken, nämlich mein Leben. Der Henning.
Cool, das ist ja echt super. Schön.
Und natürlich habe ich das Bild von denen noch vor mir.
Nee, echt?
Ja, natürlich. Nein. Ja. Das war ein Klient, der hatte wirklich so von ganz oben runter gestürzt, ganz unten, hat sich hochgekrabbelt, hat dann Sozialpädagogik studiert und wurde dann mein Praktikant.
Oh, ja, nee, dann ist das ja schon so, dass man das dann natürlich in Erinnerung behält.
Ja, natürlich. Ne? Also ich kenne noch ganz viele, die da so in Erinnerung sind.
Ja.
Ne? Und da merkte ich so plötzlich, einfach nur diese 3 Worte, die ich dann da so gesagt habe, da in dieser Frühstücksrunde plötzlich so, ne? Ja, geschenkt mein Leben.
Ja.
Ne? Wie wertvoll ist Leben?
Ja.
Und du hast das ja auch selbst erfahren.
Das ist richtig, das
Bitte.
Stimmt natürlich. Oh, das ist immer so gemein, jetzt einfach so anzufangen. Also... wo soll ich anfangen? Also, ich habe Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren, wollte eigentlich eine Ausbildung machen, das hat dann aber nicht so funktioniert. Bin dann, weil ich gesundheitlich irgendwie auch so ein bisschen Probleme hatte, aber keiner konnte mir sagen, was es ist, habe dann angefangen zu studieren und habe dann noch während des, ich glaube, 2. Semesters dann nachher erfahren, dass ich eine chronische Muskelerkrankung habe, chronische Muskelschwäche. Operation und so weiter und so fort, medikamentöse Einstellung. Dadurch hat sich dann nachher natürlich das Studium alles ein bisschen in die Länge gezogen, weil einfach so die Belastbarkeit einfach überhaupt nicht gegeben war. Es ging gar nicht. Und also 3 Tage Studium in der Woche, was kriegst du denn da unter? 3 Vorlesungen, das war auch schon eigentlich das höchste der Gefühle. Und dann immer schön mit der Bahn wieder nach Hause, nach Barmstedt. Aber von hier nach Hamburg und Barmstedt dann, das passte soweit ganz gut.
Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Diagnose, was mit dir los ist? Du hast ja angefangen, das ist ja so die Phase, wo man so ins Leben rein will, studiert, Träume haben und du kriegst dann plötzlich so diese Breitseite.
Ja. Also es ist ja so gewesen, dass die ersten Symptome dieser Erkrankung schon mit 16 kamen. Das heißt also, die gesamte Oberstufenzeit, wo es dann um Referate ging und so weiter, war es eben halt so, dass ich da schon diese Einschränkungen hatten, die sich vor allen Dingen eben halt in der Sprache bemerkbar gemacht haben. aber auch sonst allgemein. Also Treppensteigen war schwierig, Haare föhnen war, ging gar nicht und so weiter. Und das Problem war einfach, ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, vor allen Dingen meine Mutter, also wirklich von einem Arzt zum anderen. Keiner konnte mir sagen, was das ist. Und da ich ja sprachlich so gehemmt war, ziehst du dich ja zurück. Dein Selbstbewusstsein geht immer weiter runter, es geht immer weiter runter. Und du hast kein Zutrauen mehr und gar nichts. Und hätte ich meine Mutter nicht gehabt, die da wirklich gesagt hat, so Zähne zusammenbeißen und hier Hallo und immer nochmal Druck machen und nochmal zum nächsten Arzt, hätte das sicherlich noch länger gedauert. Neurologe, es ist eine neurologische Erkrankung, Neurologe sagte zu mir, ja, es wären Einbildungen, es wären pubertäre Störungen, Stresssituationen, weil ich dann ja schon aufs Abitur ging.
Ja.
Bis ich dann tatsächlich dann nachher die Diagnose bekam, das war dann, die Diagnose kriegte ich dann in Eppendorf, aber vorher war ich bei einem HNO-Arzt und der sagte dann, ja, was hat Ihre Tochter denn? Wo sind denn die Probleme? Da sagte meine Mutter nur zu ihm, ja, hören Sie das denn nicht? Ich habe ja nur nasal gesprochen, relativ schnell. Und dann hat er mich überwiesen in die Spezialabteilung der HNO-Klinik, Abteilung Sprache ins UKE. Und da brauchte ich nur zwei Sätze vorlesen und die Ärztin wusste sofort, was es ist. Und da war ich natürlich froh, dass ich endlich wusste, was es ist. Und dass man dagegen was machen kann, also zur Unterstützung einfach, dass ich wieder zu einem gewissen normalen Leben zurückfinde. Es war natürlich dann auch so, dass man nicht nur der Sprachapparat, der beeinträchtigt war, sondern auch alles, was damit zu tun hielt, also schlucken, essen, kauen, das ging irgendwie natürlich alles gar nicht.
Dass es nicht nur die Sprache war, dass du eben halt nicht körperlich so leistungsfähig warst.
Ja. Genau, und eben halt auch das Selbstbewusstsein total darunter gelitten hat.
Ja.
Aber wie gesagt, nachdem ich jetzt die Diagnose hatte, Medikamente hatte, ich hatte eine OP dann hinter mir und da weißt du, wogegen du ankämpfst.
Ja.
Du weißt, woher es kommt. Und deswegen, und das ist das auch so eine Geschichte, die ich jetzt auch heute immer wieder mitnehme. Wenn ich weiß, was es ist, kann ich dagegen kämpfen, kann ich dagegen was tun. Und was aber auch im Krankenhaus eben halt gewesen ist, dass es war auf der Intensivstation ein Pfleger, und er hat zu mir gesagt, Bärbel, nun glaub aber ja nicht, dass du dich auf deiner Krankheit ausruhen kannst. Und das Ding, also das habe ich immer wieder im Ohr und immer wieder kommt das hoch. Und das ist, das daran ziehe ich mich dann immer wieder mit raus, sozusagen aus dem Sumpf.
Das ist was Besonderes, weil ich habe natürlich auch ganz häufig die Erfahrung gemacht, wenn Leute Diagnose haben, ich bin depressiv, ich bin das, kann man den Krankheitsgewinn dann hochhalten, damit war es das. Aber du hast es eben halt als Ansporn genommen.
Genau, andere nehmen es als Entschuldigung, natürlich sich zurückzuziehen oder noch weniger zu machen oder sowas. Und ich habe dann eben gesagt, nee. Deswegen war es für mich dann auch wichtig, das Studium fortzusetzen. Zu dem Zeitpunkt war ich dann natürlich froh, dass es mit der Lehre nicht geklappt hat, denn die hätte ich schmeißen müssen. Das hätte ich im Leben nicht geschafft. Und dann habe ich, wie gesagt, BWL studiert hier in Hamburg und habe dann fertig studiert, habe meine Diplomarbeit gemacht, war fertig. Und dann war natürlich das große Loch, keine Anstellung, weil da machst du dann ja auch, ich hatte natürlich durch die Erkrankung Behindertenstatus, dann hast du auch gedacht, ja, was machst du jetzt? Sagst du jetzt bei der Bewerbung schon im Anschreiben oder in dem Lebenslauf, dass du eine Behinderung hast? Sagst du es erst beim Vorstellungsgespräch? Ja, ich habe so viele Bewerbungen geschrieben, über 100 Stück innerhalb von einem Jahr und das deprimiert natürlich dann nachher auch, wenn du die großen Umschläge wieder zurückkriegst. Ich habe sie nachher gar nicht mehr wieder aufgemacht. Also ich habe dann schon gesehen, welche Firma das war und so weiter. Und dann habe ich Gott sei Dank über Vitamin B, das ist ein ehemaliger Nachbar von uns, der in Hamburg hier bei einem Sicherheitsunternehmen gearbeitet hat. Und der hat gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, die Bärbel bringen wir doch irgendwie in Arbeit und hat mir dann einen Halbjahresvertrag, so einen Probevertrag in seinem Unternehmen eben halt verschafft. Ich habe sogar ein kleines Gehalt bekommen. Ich hätte für null gearbeitet, nur für die Fahrkarte. Das war mir vollkommen egal. Ich wollte nur endlich mal zeigen, dass ich was kann, auch für mich selber, weil ich während des Studiums ging es mit Arbeiten ja auch gar nicht, weil ich habe mich dann auf die Vorlesungen konzentriert, auf die Prüfungen, auf die Referate, die ich Gott sei Dank nicht halten musste, weil da habe ich dann immer mit meinen Professoren dann gesprochen. Weil das ging immer noch nicht. Also auch wegen der Medikamente, das ging dann einfach nicht. Und das war dann so, dass ich nach einem halben Jahr dann unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen habe. Dann wurde das Unternehmen verkauft. Ich bin mit meinem Chef und dem ehemaligen Eigentümer in eine neue Firma gegangen. Da hat man wirklich guten Zuspruch bekommen. Also es war gar kein Problem. Obwohl ich selber für mich irgendwie gemerkt habe, Mensch, du bist eigentlich nicht die Person, die du darstellst. Also du bist eigentlich ein bisschen anders. Nur wenn du schon so viele Jahre in so einem Unternehmen gearbeitet hast, da hast du dann natürlich nachher schlecht die Chance zu sagen, so, ich krempel mich jetzt mal um. Man hat dann natürlich irgendwo auch Angst, was denken die denn jetzt plötzlich von einem und so.
Wie würdest du das beschreiben, wie du festgestellt hast, du bist ein bisschen anders, jetzt unabhängig von den körperlichen Einschränkungen?
Also eigentlich viel lebenslustiger, viel mehr Lachen und so. Das war irgendwie, ich kann das ganz schlecht festmachen, aber ich habe eben halt, ich habe eher mich so unter den Scheffel gestellt, weißt du? Ich habe, also es war natürlich klar, jetzt vorher fehlte mir das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, mittlerweile kam es dann natürlich immer mehr, dass ich festgestellt habe, hallo, ich kann arbeiten, ich kann Vollzeit arbeiten, obwohl ich den Status habe. Und ich... Mir ist vom Studium her auch einiges hängen geblieben, was ich dann natürlich in die Arbeit auch mit einbringen konnte. Und das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Aber ich konnte damit einfach in dem Sinne das nicht so umsetzen meinen Kollegen gegenüber. Weil ich bin da ja mehr oder weniger als graues Mäuschen angekommen, weil ich ja gar nicht wusste, ob ich überhaupt arbeiten kann.
Ja.
Das war ja so meine persönliche Einschätzung.
Es ist ja ganz häufig so, dass wenn man in eine bestimmte Rolle eingestellt wird, man da drin festigt, weil das in dem ganzen System so ist.
Genau.
Das ist das graue, was du gerade sagtest, das graue Mäulchen, das wächst jetzt, blüht, aber für eine Lebenslustige, die jetzt was kann und sagt so, hallo, ich bin jetzt da.
Oder mal einen Scherz, mal mit dem Faust auf den Tisch haut oder sowas, oder mal sagt, nee, das geht jetzt gar nicht, also wirklich dann vielleicht sogar in Anführungsstrichen Widerworte bringt, dem Chef gegenüber, weil der ja nun schon so lange Jahre im Betrieb ist und überhaupt, weil ich es vielleicht in der Uni anders gelernt habe oder neu gelernt habe oder wie auch immer. Das ging dann natürlich irgendwie nicht. Und das ging dann auch in der neuen Firma nicht, weil wir sind mit 4 Kollegen und 2 Chefs eben halt in die neue Firma gewechselt. Das heißt, es war das gleiche Ding. Mhm. Ja?
Ja.
Und das war jetzt sogar, der Laden war jetzt noch kleiner. Und naja, dann war es aber leider Gottes so, dass mein damaliger Chef mich irgendwie raushaben wollte. So, und ja, mit Behinderten ist das natürlich immer so schwierig. Du musst natürlich einen Antrag stellen bei der Hauptfürsorgestelle, Zustimmung zur Kündigung und so weiter. Und dann habe ich dann auch nochmal so ein ganz heftiges Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, hallo, da kommt jetzt jemand von der Hauptfürsorgestelle, die soll mich unterstützen. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, die redet meinem Chef nach dem Mund. Ich fühlte mich so alleingelassen. Ich war so fertig mit den Nerven. Und dann hatte ich natürlich, ist es so, sie hört dann erstmal die eine Seite an und dann hört sie dann auch die andere Seite, spricht dann mich an, wurde ich eingeladen zu dem Gespräch und ich bin da so hingegangen, so eigentlich so bockbeinig, so Arme verschränkt und habe gesagt, mal gucken, was du mir jetzt erzählst. Du bist ja sowieso gegen mich, du willst ja eh meinen Chef unterstützen. Ja, in dem Gespräch kam aber das natürlich ganz anders. Und also sie war volle Unterstützung. Sie hatte mir vorher schon einen Tipp gegeben, wo ich mich dann einfach mal bewerben sollte. Also einfach nur mal so. Das ist eine Arbeitsvermittlung für Schwerbehinderte gewesen. Ich glaube, die existiert auch heute noch. Und dann sagte sie auch so in dem Gespräch, ja, sagt sie, Frau Bresch, Ihr Chef hat jetzt ja angegeben, dass er eben ein paar Aufgaben, die Sie nicht mehr erfüllen können. Ich so, ja, sage ich, davon stimmt die Hälfte gar nicht. Ich sage, und einen Teil der Aufgaben, die er da anprangert, die mache ich schon gar nicht mehr, schon seit über einem Jahr nicht mehr. Ich sage, das ist im Prinzip von hinten bis vorne sicherlich ein paar Kritikpunkte, aber das findet ja jeder.
Genau.
Egal, was für eine Arbeit man macht. Und und jedenfalls habe ich gesagt, das stimmt so alles nicht. So, sagt sie. Was würden denn jetzt Ihre Ärzte sagen, wenn sie von der Schweigepflicht entbinden, schaffen Sie Ihre Arbeit? Ich würde sagen, die würden sagen, Frau Vresch schafft das, gar kein Problem. Ja, sagt sie, dann müsste ich den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung ablehnen. Was meinen Sie denn, was passiert dann? Ich sage, dann geht das Mobbing erst richtig los.
Genau.
Und da sagte sie dann zu mir, sehen Sie, und so sehe ich Ihren Chef, so schätze ich den auch ein. Ja, das heißt, also sie hat so vor ihm im Büro, wobei, wie gesagt, ich bin da ja, ich habe da geheult und geflimmt, ich bin leider Gottes auch heute noch sehr nah am Wasser gebaut. Also ich war so fertig damals, aber dann habe ich immer festgestellt, so, dann hat sie mir noch einen Tipp gegeben und hat dann, im Endeffekt sind wir dazu übergegangen oder übereingekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich stimme dem zu. Sie konnte dann dementsprechend die Zustimmung dann auch dem Arbeitgeber begeben. Dann wurde ich freigestellt vom Job her, hatte mich dann aber schon bei diesem anderen Arbeitsvermittlungsprogramm dann eben halt schon gemeldet und auch beworben und hatte dann ein Gespräch mit einer fantastischen Frau. Also sowas von toll. Also wenn man solche Arbeitsvermittler hat, also echt super. Totaler Einsatz. Ich weiß nicht, also egal mit wem man gesprochen hat, jeder kannte sie und sie kannte unheimlich viele Firmen. Und zu dem Zeitpunkt war dann gerade eine Anfrage vom Staatsarchiv. Die waren dabei, ein soziales Projekt aufzubauen, was für arbeitslose Schwerbehinderte eben halt oder Gleichgestellte ausgelegt werden sollte. Und zwar Digitalisierung der Passagierlisten der Auswanderer, die hier über den Hamburger Hafen ausgewandert sind.
Ja.
So, und zwar wurde da gesucht, 5 Arbeitsgruppenleiter und ein Projektorganisator. Und dann hatte ich natürlich, habe ihr auch alles so erzählt, wie mir das geht. Ich war in der Zeit von dieser Kündigungsphase, dann nachher war ich 5 Wochen krankgeschrieben, weil ich einfach völlig fertig war. Ich habe überhaupt nicht mehr geschlafen. Ne?
Wie ging es dir denn damit zu dieser Zeit? Also du hattest das Thema Schwerbehindert, ja. Mobbing, was kann ich noch?
Ja.
Dann plötzlich diese Stresssituation, dann sage ich mal so dieses Nicht-mehr-Können.
Ja.
Was ging da bei dir ab? Warst du nach dem Motto, bin ich jetzt noch leistungsfähig?
Ja, genau. Also ich hatte irgendwie gedacht, also du bist nichts wert und da kann dann jemand dann irgendwie kommen, der behauptet irgendwas, was so und gar nicht stimmt und schmeißt dich raus. Dann habe ich dann nur gedacht, was müssen denn andere Arbeitnehmer nehmen, die nicht diesen Sicherheitsstatus haben wie ich? Wie muss es denen das denn ergehen? Also, und das, wie gesagt, da fiel ich natürlich wieder so vom aufsteigenden Ast, auf dem war, ich dann gleich wieder zurück.
Ja, ja.
Also so viel, 2 Schritte vor, 5 zurück.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja bisher in deinem Leben so dermaßen gekämpft, ne? Und jetzt, was du sagst, so 2-mal eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass jemand sich einsetzt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und jetzt plötzlich dann wieder so dieses Kitten dann dabei.
Ja, ja. Genau.
Worauf hast du dir deine Kraft noch rausgezogen? Wo hattest du denn noch so einen Reservekanister?
Also im Prinzip ging es eben halt durch dieses Gespräch mit der Frau Akri, heißt die Dame, mit der ich dieses Gespräch bei der Vermittlung hatte. Die hat mich schon alleine mental sehr gut aufgebaut. Die hat mir erstmal gesagt, Frau Fresch, nehmen Sie haben so eine tolle Ausbildung und Sie kriegen wir unter. Also da kam schon mal, obwohl sie kannte mich nicht, aber ich habe ihr das vollkommen abgenommen. Mhm. Und so war es ja im Endeffekt auch. Also ich habe dann im Staatsarchiv eben halt diese Arbeitsgruppenleiterstelle bekommen. Und da hatte ich jetzt die Chance, es war ein neuer Betrieb, aber ich fing nicht alleine an.
Hm.
Ich fing mit 5 anderen Leuten an und habe gedacht, so, das ist jetzt irgendwie deine Chance.
Und Bärbel nutzte die Chance. Natürlich nehmen wir uns mit unseren Ängsten, mit unseren Erfahrungen, mit den Befürchtungen. Manchmal können andere Strukturen hilfreich sein. Aber oft ist es so, dass wir in den neuen Strukturen immer was Altes wieder mitnehmen. Sie hat aber ihre Angst überwunden, hat geguckt, was war in den alten Bedingungen das, wo ich selber auch etwas hätte verändern können, wenn ich weit genug wäre. Also, was hat sie gemacht? Sich selber weiterentwickelt, um zu gucken, es gibt neue Strukturen, einen neuen Start. Aber der wichtigste Start von mir ist, mich selbst weiterzuentwickeln. Und es wirklich neu zu probieren. Und wie sie das gemacht hat, das hören wir in der nächsten Folge.
Schön, dass du den Podcast Do It Your Way von Dagmar Thiel gehört hast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann habe ich eine Bitte an dich. Wenn du auf iTunes kurz diesen Podcast bewertest, fände ich das klasse. Denn jede Bewertung hat Einfluss auf das Ranking. Und je besser das Ranking, desto mehr Menschen hören diesen Podcast. Und desto mehr lassen sich davon inspirieren für ein Leben in Erfolg mit Sinn und Leichtigkeit. Damit hilfst du Dagmar und auch allen anderen. Und wenn du bisherige Folgen noch hören magst, dann geh einfach auf www.doityourway.de, klicke dort auf den Abonnier-Button und du erhältst alle Inspirationen völlig kostenlos. Dort kannst du auch deine Anregungen für weitere Folgen hinterlassen. Und immer denk dran, it's your way und deshalb do it your way.
Lust auf Veränderung oder seid mittendrin? Hättet gerne Inspiration, Unterstützung? Schreibt mir neustart@dagmarthiel.de. Ich melde mich gerne.